der Abschluss unserer Predigtreihe. Ja, Jakob hatte Josef und all seinen Söhnen am liebsten. Er war sein Lieblingssohn, aber gleichzeitig war er auch der Hassbruder. Seine Brüder hassten ihn. Sie waren eifersüchtig, weil ihr Vater ihn so bevorzugte. Und dann noch diese Träume. Ja, alles dreht sich um Josef. Ja, jeder, der Geschwister hat, kennt solche Themen, zumindest teilweise. Manchmal sind da nicht nur positive Gefühle gegenüber Geschwistern. Ich höre auch immer wieder von den Teens, ach, meine Geschwister, da kann ich gar nichts mit anfangen. Oder eher in anderen Worten. Doch auch wenn hier die Geschwisterbeziehung von Josef und seinen Brüdern in dieser Geschichte sehr wichtig ist, dann ist sie doch nicht die Hauptbotschaft. Die ist doch etwas anderes. Und diese hat sehr viel mit dem gesamten Buch, im ersten Buch Mose, zu tun. Und das ist ja auch der letzte Abschnitt, die Verse, die Kapitel 37 bis 50 von diesem Buch. Und somit auch der Abschluss von unserer Predigtreihe. Und so wollen wir erst einmal schauen, was wir in dieser Reihe gesehen haben. Wir hatten zu Beginn gesehen, dass Gott die ganze Welt inklusive den Menschen geschaffen hat und dann aber beim Sündenfall, wie ja, die Menschen sich von Gott abgewendet haben. Gott hat das Böse begrenzt, indem er den Menschen nicht mehr so alt werden ließ. Und dann hat er mit Noah und der Sintflut sozusagen einen Neustart gemacht. Beim Turmbau zu Babel, da sehen wir, wie Gott den Menschen verschiedene Sprachen gibt, damit sie sich auf der Erde ausbreiten. Das war ja auch der Auftrag, den er ihnen schon bei der Schöpfung gegeben hat, damit das umgesetzt wird. Und dann hatten wir ein Geschlechtsregister, wo wir gesehen haben, Gott führt die Geschichte manchmal ja ganz unscheinbar durch Menschen, die wir heute gar nicht mehr kennen, sondern nur noch ihre Namen lesen können. Und bei Abraham, das war unser Schüler-Segnungsgottesdienst, da haben wir gesehen, mit Gott kann man mutig Neues wagen. Ja, Gott sieht weit und breit, er sieht eben auch Ismael, den vergessenen Sohn, den vergisst er selber nicht. Und Isaac schenkt er Segen, er bekommt doch noch Jakob und er erlebt in seinem Leben ganz viel Segen. Und dann das letzte Mal, das war vor 2 Wochen, da haben wir Esau gesehen, vor 3 Wochen war es schon, Gottes Verheißungen und Zusagen gelten, selbst wenn wir nicht immer alles einordnen können, was geschieht. Also wir haben sehr viel gesehen, es ist eine sehr lange Predigtreihe und nun kommen wir zu diesem letzten Toledot, das wie folgt beginnt. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs und dann kommt direkt Jakobs Sohn Josef. Hier sehen wir das Wort Familiengeschichte. Das ist eine interessante Übersetzung, denn wie wir bereits gesehen haben, steht da eigentlich das Wort Toledot. Und dieses Wort Toledot kann man eben mit Geschichte übersetzen. Und hier sehen wir aber, es geht aber nicht nur um die Geschichte von Jakob, sondern direkt danach kommt schon Josef. Es geht im ganzen Text danach geht es eigentlich um die Söhne von Jakob und insbesondere um Josef. Aber dieses Wort kann man eben auch übersetzen mit das, was aus Jakob wurde. Also eben die Söhne und was danach kam. Und so ist Familiengeschichte vielleicht gar nicht so eine schlechte Übersetzung. Es wird aber eben auch nicht gesagt, das ist die Geschichte von Josef, sondern auch wenn er hauptsächlich vorkommt in den nächsten Texten oder im ganzen Abschnitt, sondern es geht eben auch um mehr als nur um Josef. Auf jeden Fall fängt es aber damit an, mit dem, was Daniel uns schon vorgelesen hat, mit dem Hass von Josefs Brüdern. Und dieser führte es schlussendlich so weit, dass sie fest entschlossen waren, Josef umzubringen. Und die Geschichte von Josef, die wäre hier bereits zu Ende, wenn es dazu gekommen wäre, doch dann schreitet der älteste Bruder ein. Und so heißt es, ein paar Verse weiter, als Ruben das hörte, wollte er Josef retten. Lasst ihn am Leben, sagte er. Vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da drüben in der Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm. Also Ruben, hatte die Absicht, Josef heimlich herauszuziehen und zu seinem Vater zurückzubringen. Ruben war eben der Erstgeborene und das galt damals sehr viel. Also er hatte auch etwas zu sagen und konnte so tatsächlich auch seine Brüder davon abbringen, die eigentlich ganz fest entschlossen waren, Josef umzubringen. Und so werfen sie ihn schlussendlich wirklich in eine Zisterne. Und wenn es eben nach Ruben gegangen wäre, dann hätte er ihn da befreit und wieder zu seinem Vater zurückgebracht. Aber da kommt bereits die nächste Wendung. Als Ruben gerade nicht da ist, da kommt bei den anderen Brüdern eine ismaelitische Karawane vorbei. Wir haben vorher schon gesehen, auf der Auflistung Ismael hatten wir ja auch, der Bruder von Isaac. Und diese Karawane stammt also auch die Leute der Karawane von Ismael ab. Als also die Brüder diese Karawane sehen, da hat der nächste Bruder einen Plan. Und das heißt, da sagte Juda zu seinen Brüdern, was nützt es uns, wenn wir unseren Bruder umbringen? Also anscheinend war das immer noch ein Gedanke, war noch nicht ganz abgeschlossen. Wir werden nur schwere Blutschuld auf uns laden. Lassen wir ihn leben und verkaufen wir ihn den Ismaelitern. Er ist doch unser Bruder, unser eigenes Fleisch und Blut. Das kann man ja verkaufen. Die anderen waren einverstanden. Und so verkaufen sie Josef und er wird zu einem Sklaven. So etwas Böses tun sie ihrem Bruder an. Ja, wenn man diese Geschichte liest und hört, denkt man, okay, gut, sie haben ihn immerhin nicht umgebracht, aber wie kann so etwas geschehen? Sie verkaufen ihren eigenen Bruder als Sklave. Das ist doch eine schlimme Geschichte. Wie kann da nur irgendetwas Gutes dabei herauskommen? Ja, diese Situation erscheint eigentlich völlig hoffnungslos, wenn man sie nur an dieser Situation anschaut. Doch auch an diesem Punkt sehen wir, wie Gott hier eingreift. Und so heißt es direkt nach diesem Teil, Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter, also Potiphar, sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Also Gott segnet den Sklaven Josef und das sieht auch sein Herr. Er befördert Josef, sodass es ihm endlich wieder gut geht. Da geht es doch schon einmal in die richtige Richtung, könnte man sagen. So kann es doch weitergehen. Und doch ist es wie oft auch in unserem Leben, dass es eben nicht immer nur bergauf geht, sondern immer wieder auch Schwierigkeiten kommen, was jetzt hier vielleicht ein bisschen untertrieben ist. Es kommt nämlich zum nächsten großen Fall. Interessanterweise wieder völlig unschuldig ist Josef. Ja, die Frau von seinem Herrn, die möchte ihn verführen. Doch als er dies ablehnt und vor ihr flüchtet, da dreht sie den Spieß um. Sie sagt, ach, Josef wollte sich an mir vergreifen. Und so habe ich geschrien und er ist geflüchtet. Und so tischt sie dieses Märchen den anderen Dienern auf und auch ihrem Mann. Und so reagiert ihr Mann auch darauf. Es heißt, er, also Potiphar, dieser Mann, ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Josef war nun also im Gefängnis. Ja, es geht noch tiefer nach unten. Josef landet unschuldig im Gefängnis. Ein Sklave im Gefängnis. Josef muss sich gefragt haben, was soll das Ganze? Was habe ich falsch gemacht, dass es so weit gekommen ist. Ich kann doch gar nichts dafür. Warum geschieht das alles so? Ja, zumindest mir geht es so, wenn mir Unrecht angetan wird, wenn ich in schwierigen Situationen bin, wenn ich mich schlecht behandelt fühle, wenn es mir schlecht geht. In unseren Augen hat das alles keinen Sinn. Aus unserer Sicht liegt darin auch gar kein Potenzial. Was soll unser Leid und die Ungerechtigkeit, die wir erleben, schon helfen? Was soll schon aus einem verurteilten Sklaven werden? Und in dieser Geschichte sehen wir, dass gerade da, wo menschlich gesehen kein Happy End mehr möglich ist, dass genau da Gott eingreift. Und so heißt es in den nächsten Versen: Aber der Herr in seiner Treue stand ihm, also Josef, bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen. Und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr, dass Gott, ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Tropfen auf einem heißen Stein. Josef ist ja immer noch im Gefängnis. Es geht ihm da nun zwar ein wenig besser, aber dennoch ist er doch immer noch gefangen, weit entfernt von seiner Heimat, von seiner Familie, ganz allein. Und doch ist dies bereits so eine Linderung seiner Umstände, der viel Größeres folgt. Ja, Josef deutet als Gefängniswärter, als hier im Gefängnis deutet er die Träume von anderen Gefangenen, und das kommt schlussendlich bis zum König, dass der Pharao, der König von Ägypten, das mitbekommt, und er selbst hat solche Träume, wo ihm niemand deuten kann. Und so wendet er sich selber an diesen gefangenen Sklaven Josef. Ich habe etwas geträumt und niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst. Nicht ich, erwiderte Josef. Die Antwort kommt von Gott und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen. Nicht ich, die Antwort kommt von Gott. Ich finde diese Antwort bemerkenswert. Anstatt einfach selbst die Lorbeeren einzustreichen, gibt er in aller Demut Gott die Ehre. Ich meine, man könnte doch denken, Josef hat mit Gott doch endgültig abgeschlossen. Gott hat zugelassen, dass er von seinen Brüdern in eine Zisterne geworfen wird, dass er verkauft wird, dass er Sklave wird. Und dann, als es ein bisschen besser war, dass er als Sklave mehr Macht hatte oder da auch es ihm einfach besser ging, da kommt das Nächste und er kommt ins Gefängnis. Das kann doch nicht sein. Josef hat so viel Schlimmes erlebt. Ja, wie kann er da noch an Gott festhalten? Aber nein, Josef bleibt trotz allem Leid an Gott dran. Und es heißt weiter, dass der Pharao ihm zwei Träume erzählte. Im ersten geht es um 7 fette Kühe, die von 7 mageren Kühen aufgefressen werden. Und im zweiten Traum sind es eben 7 prächtige Getreideähren, die von 7 kümmerlichen Ähren verschlungen werden. Und Josef erklärt diese Träume und sagt, ja, diese fetten Kühe und die 7 prächtigen Ähren, die stehen jeweils für 7 Jahre mit reicher Ernte. Und die mageren Kühe und kümmerlichen Ähren sind hingegen 7 Jahre mit schlechter Ernte, die daraufhin folgen. Ja, 7 Jahre reiche Ernte werden kommen, die nächsten 7 Jahre, und danach folgen 7 Jahre mit schlechter Ernte. Ich würde sagen, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Es ist äußerst wichtig, das im Voraus zu wissen, damit man darauf reagieren kann. Ich meine, 7 Jahre schlechte Ernte, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Das kann man unmöglich mit den Vorräten, die man so gewöhnlich sammelt, überbrücken. Das würde doch den Hungertod von vielen Menschen bedeuten. Aber wenn man das weiß, dann kann man vorsorgen. Und so schlägt es auch Josef vor. Schlägt dem Pharao vor, dass man in diesen 7 Jahren wo es viel Ernte gibt, ganz viel sammelt, in Vorräte anlegt und dies nachher nutzen kann. Und so geschieht es auch. Der Pharao fand den Vorschlag gut und alle seine Berater ebenso. Er sagte zu den Beratern, in diesem Mann, also in Josef, ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal. Zu Josef sagte er, Gott hat dir dies alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben. Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Mit diesen Worten zog er seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes Leinen kleiden und legte ihm eine goldene Halskette um. Er ließ ihn den Wagen besteigen, der für den Stellvertreter des Königs bestimmt war, und die Läufer, die vor ihm her den Weg bahnten, riefen den Leuten zu, Abrek, aus dem Weg! So machte der Pharao Josef zum Herrn über ganz Ägypten. Ich bin und bleibe der Pharao, sagte er zu ihm, aber ohne deine Erlaubnis darf niemand im ganzen Land auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Er verlieh Josef den Namen Zaphenat-Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potiphera, von On zur Frau. So wurde Josef Herr über ganz Ägypten. Ja, noch kurz davor war Josef als verurteilter Sklave im Gefängnis. Und einen Augenblick später ist er schon der zweitmächtigste Mann im ganzen Land. Da ist doch das Amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär nichts dagegen. Doch nicht nur Josef geht es nun gut, sondern hat das Folgen für das ganze Land, für ganz Ägypten und sogar für seine eigene Familie. In den 7 schlechten Jahren ernährt sich ganz Ägypten und mehr von den Vorräten, die dank Josef gesammelt wurden. Und so kommen schlussendlich auch seine Brüder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Long story short, Josef und seine Brüder kommen wieder zusammen. Und Josef lässt sie mit ihren Familien und ihrem Vater nach Ägypten holen, damit sie dort gut versorgt sind und nicht unter der Hungersnot leiden müssen. Ja, dieser Teil, was ich jetzt in einem Satz zusammengefasst habe, wie eben die Brüder und später die ganze Familie nach Ägypten kommt, nimmt im ersten Buch Mose 6 Kapitel ein. Und davon möchte ich nur ein paar Verse anschauen, die diese ganze Geschichte von Josef, von seinem Leben auch ein wenig einordnen. Und zwar sagte Josef zu seinen Brüdern, als er sich ihnen zu erkennen gab, Folgendes. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. 2 Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch 5 Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Die Hungersnot dauert noch 5 Jahre. Ich werde für euch sorgen, damit ihr keine Not leidet. Endlich kommt eine Erklärung für die ganze Situation, dafür, warum das alles Josef geschehen ist. Und aus menschlicher Sicht sehen wir in dieser Geschichte, wie eben andere Menschen mit unehrenhaften Anliegen die Geschichte von Josef geführt haben. Seine Brüder, die ihn verkauft haben, die ihn erst sogar umbringen wollten. Dann die Frau, die ihn ins Gefängnis werfen ließ. In Wirklichkeit sehen wir, hat immer Gott alles nach seinem Plan geführt. Ja, sein Ziel war es jetzt nicht, einfach Josef leiden zu sehen. Sein Ziel war es, Jakob und seine Familie zu retten. Und das hat Josef erkannt. Nicht nur vorübergehend. Später kommt es dazu, als eben alle in Ägypten sind, die ganze Familie, dass der Vater, eben Jakob, stirbt. Und da haben Josefs Brüder Angst. Auch was ist, wenn er sich jetzt doch an uns rächt, wenn unser Vater tot ist, wenn er jetzt doch uns das zurückzahlt, was wir ihm Schlimmes angetan haben. Und so kommen sie zu ihm und bitten ihn um Verzeihung und wollen sich vor Angst sogar ihm als Sklaven unterwerfen. Und da heißt es, aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Josef hat wirklich erkannt, was das Ganze soll. Und da stellt sich natürlich die Frage, hat er das schon vorher gesehen, in den Situationen, wo es ihm schlecht ging, wo er als Sklave verkauft wurde, wo er im Gefängnis saß, unschuldig? Von seinen Träumen her, die er am Anfang hat, war das ja irgendwie schon als Verheißung über seinem Leben, dass er einmal seine Brüder sich vor ihm verbeugen werden. Aber menschlich gesehen hat er dies in seinem Leid wohl nicht immer so gesehen. So wie auch wir das Gute nicht immer sehen, wenn es uns schlecht geht. Und interessanterweise gibt es dennoch keine einzige Stelle in der ganzen Geschichte, wo wir davon lesen, dass Josef wütend auf Gott ist oder ihm irgendwie Vorwürfe gemacht hat. Und das heißt ja nicht, dass wir das nicht dürfen. Wir sehen in der Bibel ganz andere Beispiele, zum Beispiel Hiob, der Gott angeklagt hat. Und wenn man das genau anschaut, dann sieht man auch, dass das von Gott nicht in dem Sinn verurteilt wird. Oder gibt es auch die Klagepsalmen und die Klagelieder von Jeremia an Gott, wo wir sehen dürfen, ja, wir dürfen Gott unser Leid klagen. Aber so wie Josef und seine Geschichte beschrieben wird, da drängt sich ein Vergleich auf. Josef wurde erniedrigt. Er wurde misshandelt. Er wurde bestraft, obwohl er unschuldig war. Und durch all das musste er durch, damit viele Menschen gerettet werden. Und ebenso wurde auch Jesus erniedrigt. Er wurde geschlagen, ausgepeitscht, unschuldig verurteilt und schlussendlich ans Kreuz geschlagen. Und wozu? Um viele Menschen zu retten. Ja, die Menschen hatten sowohl mit Josef wie auch mit Jesus Böses vor. Und da, wo man das Gefühl hat, es gab keine Hoffnung mehr, keinen Weg mehr, da hat Gott alles zum Guten gewendet. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Ja, Gott schreibt Geschichte. Das haben wir im ganzen ersten Buch Mose gesehen. Immer wieder haben wir gesehen, wie Menschen gehandelt haben, ihre Pläne hatten. Oft haben wir gesehen, wie viel Schlechtes Menschen getan haben. Aber Gott hat durch alles hindurch seinen Plan umgesetzt und es so geführt, wie er es wollte. Toledot, Gott schreibt Geschichte. Ja, was sehen wir denn nun für eine Geschichte, wenn wir auf diese Predigtreihe und das erste Buch Mose zurückschauen? Wir sehen eine Geschichte, in der das Böse zum Guten gewendet wird. Ich finde, das sollte uns doch auch Hoffnung geben, wo wir viel Böses in der Welt sehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ehrlich gesagt, fällt mir das oft auch schwer, das Gute zu sehen in all dem Schlimmen, was da ist. Oder die Hoffnung zu haben, dass es noch besser wird. Aber es ist eben nicht nur eine Floskel, dass Gott alles in seiner Hand hat. Ja, wir haben das in der Geschichte von Josef gesehen und wir haben das in der ganzen Predigtreihe gesehen. Und wir können das auch sehen, wenn wir über das erste Buch Mose hinausgehen. Ja, wir haben hier gesehen, wie Gott Abraham, Isaac und Jakob und ihren Nachkommen, wie er sie ausgewählt hat, damit durch sie Segen und Rettung für alle Menschen möglich wird. Das erste Buch Mose endet damit, dass aus den 12 Söhnen Jakobs in Ägypten ein ganzes Volk mit 12 Stämmen das Volk Israel wird. Und da gibt es auch, bevor Jakob stirbt, eine Stelle, ein Kapitel, wo Jakob jeden einzelnen Sohn segnet. Und interessanterweise segnet er den vierten Sohn, Juda, indem er sagt, aus dir wird der König von diesem Volk kommen. Und wenn wir das weiter folgen, dann sehen wir, wie schlussendlich Jesus aus diesem Volk und auch aus dem Stamm Juda hervorkommt, um das Böse endgültig zum Guten zu wenden. So wie Gott das Böse im Leben von Josef zum Guten gewendet hat. Und auch heute dürfen wir darauf vertrauen, dass kein menschliches Handeln Gottes Plan zerstören kann. Denn Gott schreibt Geschichte, damals so wie auch heute. Amen.